Ja, guten Tag, meine Lieben. Da sind wir wieder, wir beiden, mit der zweiten Folge, von Das kannst du so nicht sagen. Arne, was geht? Wo bist du? Wie geht's dir, mein Lieber?
Was geht ab, Moritz? Ja, in meiner Welt ist guten Morgen. Ich bin gerade zurück in Köln gefühlt gelandet. Hatte ein paar Tage Travel hinter mir, wie du das sagen würdest, und bin jetzt wieder in Colonia.
Das ist ja krass, können wir ja ganz kurz unsere Zuhörer mal kurz abholen, dass es bei dir jetzt 6.15 Uhr ist und dementsprechend dein Gesicht auch noch ziemlich zerknautscht aussieht. Und bei mir ist es gefühlt mitten in der Nacht. Lustige Story, die habe ich dir noch gar nicht erzählt. Wir waren um Mitternacht verabredet. Ich habe gar nicht gecheckt, dass es eine Zeitverschiebung schon gab in Deutschland. Und dementsprechend war es 5 Uhr morgens bei dir und ich habe jetzt eine Stunde gewartet. Aber das ist okay. Für diesen Podcast mache ich vieles.
Ja, und wir treffen uns ja, weil du ja auch ein Spiel hinter dir hast. Also du bist ja normalerweise nicht um die Uhrzeit wach, weil du bist ja Berufssportler und würdest ja normalerweise an deiner Regeneration arbeiten. Aber dadurch, dass du gespielt hast, kannst du eh nicht schlafen. Und wir haben uns entschieden, die Folge aufzunehmen. Und warum ich so aussehe, wie ich aussehe, es liegt daran, dass ich meiner Schlafroutine nicht nachgehen konnte, sondern erst um 23.30 Uhr gelandet bin. Und dann kannst du dir vorstellen, braucht es ein bisschen, bis du im Bett bist. Das heißt hier, mein Recovery-Score ist ziemlich low gerade, um mal ehrlich zu sein.
Ja, bist du, was heißt denn, gelandet, warst du im Urlaub oder was? Ich bin nicht so oft an Social Media, aber wenn ich deine Storys sehe, dann rennst du irgendwie die ganze Zeit nur am Strand lang oder irgendwelche Klippen oder keine Ahnung, bist du überall in der Welt. Wie viele Jobs darf man denn gleichzeitig haben eigentlich?
Also, ich bin an wirklich zwei Küsten gelaufen. Die eine war allerdings Bremerhaven und die andere war Nizza. Jetzt kannst du dir überlegen, was schöner ist.
Wow, wow.
Wo waren wir denn? Ich war in Bremerhaven mit den Kölner Haien, der Eishockeymannschaft, mit der ich zusammenarbeiten darf. Da ist auch Meer. Das war aber relativ windig und kalt. Und dann haben wir am Sonntag zu Hause gespielt mit den Kölner Haien. Übrigens in deiner Lieblingsarena, der Längstes Arena.
Geil.
Wie sehr immer geil. In Köln ausverkauft, wirklich irre. Da waren über 18.000 Zuschauer.
Krass.
An einem normalen Sonntag in der deutschen Eishockeyliga, wirklich richtig, richtig geil. Da kennst du ja auch die Stimmung, da weißt du ja, was da los ist.
Das ist krass. Ja, Köln ist eine geile Atmosphäre.
Ja, und danach bin ich sofort vom Spiel in den Flieger gestiegen und nach Nizza geflogen. Zu einem Fußballspieler, den kennt man vielleicht, Youssoufa Moukoko, den habe ich da trainieren dürfen. Der hat auch gespielt am Sonntag und wir haben dann gestern trainiert und deswegen durfte ich da am Strand von Nizza laufen. Sehr schön in der Jahreszeit, mediterrane Temperatur, perfekt. Ja, und dann bin ich zurückgeflogen und deswegen sitze ich jetzt hier leicht zerknautscht noch und darf dann bald auch wieder mit dem Bus weiterreisen. So reisen wir in der deutschen Eishockeyliga. Wir fahren ja mit dem Bus im Gegensatz zu dir. Ich weiß nicht, wann du das letzte Mal mit einem Bus zum Auswärtsspiel gefahren bist, Moritz.
Ja, das machen wir tatsächlich nicht. Ich habe auch wieder nur das Gefühl, ich bin die ganze Zeit im Flieger. Ne? Bei uns hat es jetzt auch angefangen. Also, du bist ja im gleichen Zirkel sozusagen. Bin nur unterwegs, Alter. Und gefühlt mache ich immer mein ganzes Business, sage ich immer, mache ich immer im Flieger. Also die Sachen, die so anfallen, die nichts mit Basketball zu tun haben, die um die kümmere ich mich an meinem Computer dann im Flugzeug. Und gefühlt sind wir nur noch im Flieger und es geht wieder los. 4 Spiele, wie du gerade gesagt hast. Ich komme gerade von wie heißt es jetzt? Kia Center? Haben wir umbenannt letztes Jahr.
Genau.
Und haben schon die Pacers weggefetzt. Dementsprechend bin ich jetzt auch ziemlich müde. Aber ich hatte jetzt noch Zeit für einen Saunagang, habe mir eine Lasagne reingepfiffen. Und jetzt sitze ich hier mit dir mitten in der Nacht. Und wir sind wieder im Rhythmus. Also es ist gefühlt alles wieder beim Alten. Ich muss mich noch ein bisschen dran gewöhnen. Ich weiß nicht, wie es bei dir läuft, aber ich muss mich immer erstmal wieder an die Saison gewöhnen.
Ich auch.
Ja.
Vor allen Dingen an dieses Traveln, das ist wirklich anstrengend, das glaubt dir mal keiner.
Ja.
Jetzt ist dein Travel ja vielleicht. Fällt mir gerade ein, du machst dein Business im Flugzeug.
Da habe ich eine lustige Story für dich.
Eine Frage. Hat euer Flugzeug auch WLAN oder nicht? Also unser Bus hat WLAN.
Das heißt, ja. Wir haben auch WLAN, aber da muss man für zahlen. Finde ich ein bisschen billig, muss ich sagen.
Wie?
Naja, das ist ja auch, das muss man ja auch erklären. Also die NBA hat einen Deal mit Delta. Das heißt, die Flieger, nicht jedes Team hat sein eigenes Flugzeug, sondern die Flieger rotieren so. Und es gibt wahrscheinlich auch mehrere Ligen, die diesen Deal haben. Das heißt jetzt aber nicht, dass wir in einem normalen Delta-Flieger sitzen. Also es ist schon Delta-Flug, aber die Abteile sind sehr, sehr bequem. Das kann man schon so sagen. Es ist ein sehr luxuriöser Travel-Style. Ist jetzt auch nicht, dass ich irgendwie durch Security-Check-In laufe und irgendwie mein TSA-Pass brauche oder irgendwie so, sondern ich laufe da einfach rein, zeige meine ID und dann lege ich mich hin. Aber es gibt, glaube ich, zwei, drei Teams, die einen eigenen Flieger haben und das ist dann einfach wegen dem Besitzer. Das sieht doch richtig geil aus.
Sind das die Mavericks? Ich habe gesehen, Maxi Kleber in so einem völlig verrückten Flieger, das sah aus wie gemalt. Also die hatten so eine Lounge vorne, wo die so in einem Restaurant saß. Ja, eine Bar, ein Restaurant, wie so First-Class-Flugzeug, aber irgendwie so surreal, weil man einfach so alles Open Doors und jeder konnte so hingehen, wo er will. Ja. Das ist nicht euer Flieger.
Nee, das ist nicht unser Flieger. Wir fliegen sozusagen mit der zweiten Klasse, erste Klasse. ich glaube, der Mark Cuban hat da einen und Houston Rockets haben auch noch einen eigenen Flieger. Aber ich habe eine ganz lustige Fliegerstory für dich. Ich werde ja auch älter jetzt langsam und schon eine. Man verbringt wirklich viel Zeit im Flugzeug, ja, mit den Jungs auch. Es werden Karten gespielt, passiert vieles. Man trinkt auch ab und zu mal einen Wein. Ja, wenn man, keine Ahnung, gespielt hat und nächsten Tag frei hat. Man verbringt wirklich viel Zeit miteinander. Und mein Rookie-Jahr, ja, ich weiß gar nicht, ob ich das hier erzählen darf in diesem Podcast, aber so ist
unbedingt.
Es halt. Authentizität. Beim ersten Jahr habe ich mir irgendwie diese Flausen im Kopf erzählt, dass man oben in der Luft nichts riechen kann. Ich weiß auch nicht, woher das... Ich weiß auch nicht, woher das kam, aber irgendwo habe ich gedacht, das mal gehört zu haben oder habe ich mir auf jeden Fall so erzählt. Und ich kriege immer, wenn man nach dem Spiel so schnell isst und schnell, als Rookie habe ich auch nicht so viel gespielt und dann sitzt du da für 4 Stunden auf der Bank, so Hunger gehabt, habe ich mir schnell irgendwie was reingepfiffen und dann habe ich Magenprobleme gehabt, sensibler Magen hier.
Und das frittierte Essen, oder?
Frittiertes Essen. Immer gesund.
Ja.
Aber dann saß ich da im Flieger und habe... Ja, wie soll ich sagen? Das ganze Abteil da mir vorgenommen, ja. Also einen nach dem anderen abgelassen. Das war sehr unangenehm, aber ich dachte halt, das riecht keiner. So. Und irgendwann hat dann Tyson Chandler sich so doll beschwert, der saß genau hinter mir, dass irgendwann kam die Stewardess, die Flight Attendants, mit so. Die kam einfach mit so Tüten mit Kaffeebohnen an. Und hat allen Leuten die Kaffeebohnen gegeben, damit sie was zum Riechen haben. Und ich so, sie hat mich so gefragt, ob ich auch welche will. Und ich so, ja, kaum gekehrt.
Aber du hast das nicht aufgelöst, was?
Natürlich nicht. Zum Glück spricht der Tyson Chandler kein Deutsch, ey. Aber aus der Story habe ich gelernt und jetzt halte ich mich zurück, was das angeht. Aber so sieht es aus.
Also das Problem mit den Gerüchen kenne ich vor allen Dingen, also ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber bei uns ist es so, dass die Heimmannschaft für das Catering der Gastmannschaft zuständig ist. Also die sorgen, also wenn wir in, warum guckst du das so? Wenn wir in Bremerhaven spielen mit der Eishockeymannschaft, dann sorgt Bremerhaven für unser Essen, weil sie ja die Heimmannschaft ist und sie supportet uns dadurch, dass wir auch was Ordentliches zu essen bekommen.
Und dann gäbe es bei mir nur McDonald's in der Halle. Also.
So, die können jetzt entscheiden, was wir essen. Und da bin ich immer so ein bisschen nervös, wenn es dann so Sachen gibt wie Chili con Carne oder sowas. Weißt du?
Ja, oder so Sushi, oder?
Nee, das gibt's nicht. Aber bei Chili con Carne, wenn sich 35 Männer Chili con Carne reinpfeifen und danach 7 Stunden im Bus sitzen, da kannst du davon ausgehen, dass deine Story hier und da vielleicht dann auch in so einem Bus nochmal vorkommt.
Also absolut.
Das ist immer sehr unangenehm. Aber wenn du sagst, ich habe noch eine Frage, wenn du sagst, da gibt es so ein Weinchen, ja, da gibt es so ein Wein.
Ja, können wir drüber reden.
Ganz praktisch. Also wie läuft das jetzt? Also ist der Wein, musst du dir den mitbringen? Ist der vorrätig? Darfst du den bestellen? Sagte der Coach was? Wie sind da die Regeln?
Naja, erstmal muss man schon dazu sagen, dass es natürlich eine sehr professionelle Kultur ist. Also ich das klingt jetzt so ein bisschen so, als ob die Leute da alle saufen. Das stimmt natürlich nicht. Aber sagen wir mal, man ist auf einem 10-Tages-Trip und spielt irgendwie in 5 Nächten spielt man irgendwie 3 Spiele und hat am nächsten Tag einen frei, ja, einen Tag, weil man Back-to-Back hatte. Natürlich als erwachsener Mann hat man dann auch mal Lust, keine Ahnung, Karten zu spielen und vielleicht das professionelle Leben für ein paar Stunden zur Seite zu legen, um das jetzt mal so auszudrücken. Und ich würde schon sagen, das ist Eigeninitiative. Und ist eigentlich auch eine ganz geile Vibe, muss ich ganz ehrlich sagen. Also es hat ja auch was sehr Verbindendes, leider immer, kann man ja auch dazu sagen. Ist halt auch Teil davon. Und dann sitzt man da vorne und ich sag mal so, die Coaches sind jetzt auch nicht hier von den besten Eltern, wenn du weißt, was ich meine. Also die trinken bestimmt auch da hinten. Die haben halt ein anderes Abteil, ne? Die sitzen halt hinten. Also wir laufen nach links und die sitzen nach rechts. Das heißt, jeder macht so ein bisschen sein eigenes. Aber ich würde jetzt lügen, wenn das nicht Teil davon auch wäre, dass das die Sportler auch mal Menschen sind. Und weil man halt so viel unterwegs ist, geht's halt nicht anders.
Ja, aber ich möchte wissen, wie konkret das läuft. Du gehst dann zu einer Stewardess und sagst, ich hätte gerne ein Glas Rotwein.
Nee, das macht man Eigeninitiativ. Also man bringt das dann selber mit.
Okay.
Ja, wenn man darauf Bock hat.
Das heißt, du reist mit einer Flasche Rotwein dann im Handgepäck, oder wie muss ich das vorstellen?
Ja, ich persönlich nicht. Ich bin eher der Nutznießer von anderen erfahreneren Spielern oder ich würde auch sagen, über die Monate kreiert sich dann so eine Dynamik, wer für was verantwortlich ist innerhalb des Teams. Und wir haben eigentlich eine ganz coole Gruppe, wo das echt großen Spaß macht und wie gesagt, also ich hoffe, die Zuhörer denken jetzt nicht, dass wir hier irgendwie die ganze Zeit saufen.
Aber ich glaube, das muss man verstehen und da will ich dir jetzt mal beistehen, weil das ist ja in jeder anderen Sportart auch so, gerade so nach, du bist jetzt natürlich länger on the road, ja, das ist ja in anderen Sportarten hier in Deutschland nicht der Fall, da bist du immer nur 1, 2, 3 Tage weg, so, aber da gibt es natürlich die Situation, dass wenn Sportmannschaften gewinnen oder ein geiles Spiel haben oder einen besonderen Erfolg haben, dass dann der Coach sagt, ja klar, trinkt ein Bier oder auch gar nicht drüber gesprochen wird, dass das die erfahrenen, arrivierten Spieler dann machen. Und deswegen wollte ich fragen, also im Eishockey wird dann rechts rangefahren an die Tankstelle und wird eine Kiste Bier gekauft. Das geht ja unterwegs ja nicht so. Also das gehört ja auch dazu. Ich glaube, Gordy Herbert hat das immer perfekt gesagt mit seiner Regel Bier Pro. Ja, also du entscheidest selber, ob du jetzt ein Glas verträgst oder 2 Gläser verträgst, so, du musst am nächsten Tag halt, wie du sagst, dann ist halt ein Day off, kannst du recovern und dann musst du halt wieder zurück zum Training kommen. Also da schießt sich ja keiner ab oder da trinkt ja keiner über den Durst. So.
Nee,
deswegen glaube ich, das ist halt, das muss man einfach verstehen. Also das ist ja, wie du sagst, ein Zusammenkommen von vielen Menschen, die dann irgendwie eine gute Zeit haben miteinander, Karten spielen, den Sieg genießen, die Reise genießen und dann am nächsten Tag wieder zur Arbeit sind. Das ist quasi, wie das jeder andere Mensch auch machen würde, wenn er nach dem Feierabend nach Hause kommen würde und irgendwie einen guten Tag im Büro hatte.
Ja. Genau, es ist ja auch ein ganz anderes Setting, ne? Beim 9-to-5-Job, dann kommst du nach Hause zu deiner Familie. Wenn ich jetzt hier irgendwie in Oklahoma City gerade auf die Mütze gekriegt habe von Shai Gilgeous-Alexander, ich sehe meine Familie nicht, ich muss nach Dallas weiterfliegen. Und dann habe ich halt nur die Boys da und dann macht man sich halt eine bunte Zeit, weil man darf auch nicht vergessen, so eine Saison ist sehr, sehr lang, ne? Also 82 Spiele, 6, 7 Monate. Man muss auch irgendwo genießen können und ein entspanntes Umfeld kreieren. Aber das bringt mich tatsächlich zu einem Thema, Arne. Und zwar, wir haben ja zum Aufruf der Community oder sagen wir mal eines Kreieren der Community aufgerufen, letzte Folge. Ja, du hast mir erzählt, dass die Leute zwar nicht glauben, dass ich meine Nachrichten lese, dem ist aber nicht so, mein Lieber. Ich weiß nicht, das musst du nochmal genauer erläutern, aber mir haben sehr, sehr viele Leute tolle Nachrichten geschrieben. Ich weiß nicht, wie es bei dir war, also wirklich doll Mühe gegeben. Ich bin beeindruckt.
Ich spiele das Insta-Game, versuche das sehr seriös zu spielen und versuche das auch wirklich nachhaltig zu machen, nicht nur zu... Warum lachst du da? Nicht nur zu konsumieren, sondern auch wirklich da zu interagieren und bin wirklich begeistert, wie viele Nachrichten, wie viele Fragen ganz konkreter Art da auf mich zukommen. Ja. Aber eine der Hauptfragen oder eine der Hauptargumente war, naja, der Moritz, der liest das ja eh nicht, ich schicke mal dir die Nachricht. So, da ich gesagt, Digga, schick dem das selbst. Was soll ich denn damit? Der ist das Spiel eingegangen, jetzt muss der die Dinge auch beantworten. Also, ja. Aber da bin ich wirklich begeistert, wie du da hinterher bist und wie du da mir die Fragen auch schickst und so. Und ja, das kommt an.
Ja, es kommt definitiv an. Also ich finde es beeindruckend. Also, weil es macht so zwei Dinge. Für mich macht es so zwei Sachen. Ja. Einerseits finde ich es total toll und ich finde es beeindruckend, wie viele Leute uns zuhören. Und andererseits finde ich es auch irgendwo beängstigend, weil jetzt müssen wir uns wirklich Mühe geben. Jetzt ist es real, es ist jetzt wirklich Druck. Ne? Ja, aber ich glaube, wir sind da auf einem guten Weg. So, sag mal, ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber bei mir kamen ganz viele Themen zum Thema Routine. Ich habe wohl schon mal raushören lassen, dass man jetzt auch öfter einsam ist oder dass es auch nicht alles Gold ist, was glänzt hier auch als Sportler. Und du lebst ja eigentlich auch ein Sportlerleben oder begleitest das Sportlerleben. Und ganz viele Fragen, und ich versuche das jetzt alles mal so ein bisschen zu bündeln, weil es kam so viel rein, dass wir natürlich nicht über alles reden können, obwohl wir es wollen. Und wir uns natürlich größte Mühe geben, aber ganz viele Fragen drehten sich um Routine. Und da dachte ich, da habe ich einen Profi, der Bessermacher sozusagen. Und da will ich dich jetzt einfach mal fragen, zum Thema Routine, was ist deine Routine ganz konkret? Und zweitens, wie hast du die entwickelt?
Naja, also unser Leben ist ja primär von Dingen bestimmt, die wir dauerhaft wiederholen. Also du hast ja in deinem Alltag, ich glaube, da gibt es ja so Statistiken, 80-90% routinierte Abläufe. Ja, wenn du morgens aufstehst, ist ja dein Ablauf, wie du dann deinen ersten Fuß auf den Boden setzt, neben deinem Bett, bis wo du hingehst, mehr oder weniger immer gleich, oder? Du wirst wahrscheinlich, wenn ich das jetzt nachzeichnen könnte oder könntest, was du gemacht hast heute Morgen, dann ist das gleich. Dann gehst du den Weg, mein Weg ist dann zur Kaffeemaschine, dann mache ich meine Kaffeemaschine an, dann gehe ich ins Badezimmer, putze mir die Zähne und so geht es dann weiter. So, und diese Abläufe machen wir ja im Großteil unterbewusst. Also wir haben uns ja nicht so entschieden, sondern es hat sich dann so mit der Zeit entwickelt. Und die Herausforderung ist ja, diese Routinen positiv zu gestalten, dass da viele Dinge dabei sind, die wir gut finden, die wir sagen, okay, das hilft uns dabei. Und so haben wir es ja auch mit der Zeit entwickelt. Ja, also dieser Ablauf morgens soll uns ja dabei helfen, gut in den Tag zu starten, Dinge zeitoptimiert zu machen und dass wir dann einen schönen Tag haben. Und dadurch, dass das ja unterbewusst ist, schleichen sich da auch Dinge ein, die wir nicht unbedingt haben wollen, die wir vielleicht als suboptimal sehen. Und der Unterschied ist, wenn wir dann noch schauen, dann gibt es ja Routinen und dann gibt es ja auch so, das haben wir ja ganz oft im Sport, mir fehlt gerade der richtige Begriff, das sind nicht Routinen, sondern das sind Macken. Wie sagt man denn der andere Begriff für Marotten? Das ist der Begriff, den ich suche.
Marotten.
So, und da gibt's ja noch so Marotten. Das kennst du selber, wenn du in der Kabine umschaust, da siehst du Spieler, die müssen dann immer zur gleichen Zeit das und das machen. Die müssen den rechten Schuh zuerst anziehen. Die müssen, bevor sie aufs Feld gehen, nochmal, das rechte Ohrläppchen berühren und. Und wir versuchen, also mein Ziel ist, dass Sportler wenig Marotten haben, sondern eher Routinen haben und in diesen Routinen, diese Routinen ihnen dabei helfen, einen geregelten sportlichen Lifestyle zu führen, beziehungsweise wenn sie aufs Feld gehen oder auf den Platz gehen, dann maximal gut zu competen. Das kennst du selber. Du hast ja deine Routinen, du kannst dir vielleicht selber mal sagen, was am Game Day so alles passiert und die helfen dir dabei, dass du dann abends leistungsfähig bist. Ziel sollte sein, dass man diese Routine natürlich auch mal unterbrechen kann oder wenn es nicht so läuft, dass dein ganzes Leben dann auseinanderfällt, sondern idealerweise sind die Routinen ja so, dass sie dich dabei unterstützen, aber wenn das jetzt mal nicht klappt, dass du jetzt nicht deine Nudeln, Carbonara, Spaghetti, Bolognese, was auch immer essen kannst, sondern nur Reis mit Hühnchen, dass das dann trotzdem funktioniert, aber es soll dir erstmal dabei helfen, in einen sportlichen Lifestyle zu führen.
Ich finde das total interessant, dass du das sagst, weil du hast erwähnt, dass natürlicherweise jeder Mensch fast immer das Gleiche macht jeden Morgen. Und das, was du als Routine beschreibst, ist eigentlich nur bewusst sozusagen einpflanzen, was ich jeden Tag machen möchte, um das zu kontrollieren. Und also das beschreibt genau das, was ich mache. Und ich finde, also in der NBA, das habe ich nach 3 Jahren gecheckt, gibt es eigentlich nur 2 Tage, auf die man sich einstellen muss. Das ist der Game Day, der sehr, sehr oft passiert. Und dann auf der anderen Seite ist es der Off-Day oder der Trainingstag. Und für mich, also ich mache beim, vor allen Dingen beim Game Day, der Trainingstag ist nochmal ein bisschen willkürlicher, weil ich da mich auch viel gar nicht mit Basketball auseinandersetze. Also ich sag, ich gucke keinen Film, ich gucke fast gar keine Spiele, weil es mir so auf den Keks geht. Aber am Game Day kannst du fast die Minute stellen. Und ich mache wirklich, eigentlich, ich stehe am gleichen Tag, ich stehe zur gleichen Zeit auf, ich meditiere, ich putze mir die Zähne, ich trinke morgens keinen Kaffee, weil ich Mittagsschlaf machen will. Ich mache mir morgens einen Shake hier in meinem Zuhause, dann fahre ich mit Franz zur gleichen Zeit jeden Tag in die Halle, mache Shootaround, wir essen Frühstück da. Also es ist wirklich, dann weiß ich genau, zu welcher Zeit ich nach Hause fahren will, dass ich zu Hause um 12 ankomme. Also es ist bis auf die Minute, eigentlich kann man das die Uhr stellen. Und dann...
Und die ja. Und die Kunst dabei ist ja, das herauszufinden, unter welchen Routinen, welchen Abläufen man am besten performt.
Genau.
Ohne, dass man dann halt total nervös wird, wenn man halt nicht um 12 Uhr zu Hause ist, sondern erst um 12.10 Uhr, sondern sagt, okay, es ändert jetzt nichts in meiner Gefühlslage, sondern ich bin da trotzdem flexibel genug im Kopf, jetzt, dass, okay, das ist 10 Minuten weniger, das hole ich irgendwo anders wieder raus.
Und das finde ich total interessant, dass du das sagst, weil das fällt einem natürlich nicht so schwer, also wir sind Gewöhnungstiere, Menschen, aber nicht so leicht, aber ich finde, es ist immer wichtig, und das war eigentlich der Punkt, auf den ich hinaus wollte, die Intention von solchen Routinen im Hinterkopf zu behalten. Also die Intention von einer Routine ist ja nicht einfach eine Routine zu haben, sondern die ist im Endeffekt die, dass, wie du gesagt hast, ich um 7 Uhr mir gar keine Fragen mehr stellen muss. Also ich denke eigentlich den ganzen Tag gar nicht nach, sondern ich mache das, was ich jeden Tag mache. Und dadurch arbeitet mein Kopf eigentlich gar nicht. Also ich mache immer das Gleiche, deswegen gibt's keine Fragen. Und um 7 Uhr bin ich vorbereitet. Das ist einfach so.
Und das ist genau das, ja, worum es geht. Du hast selbst die Chance zu entscheiden, was deine Routine ist. Wir machen das ganz häufig unterbewusst und nicht, dass wir darüber nachdenken. Aber wenn wir es wollen, wenn wir für irgendwas streben, zum Beispiel sportliche Höchstleistung, dann können wir unsere Routine so aufbauen, so strukturieren, dass sie uns dann dabei hilft, um, wie du sagst, 19 Uhr Höchstleistung zu entwickeln. Und deswegen ist es immer wichtig, ab und zu diese Routinen mal zu reflektieren, zu schauen, hilft mir das gerade oder ist es jetzt einfach nur so ein Tick geworden, so eine Marotte, wie ich eben gesagt habe, und mache ich das jetzt nur, weil ich das in meinem Kopf glaube, dass das gut ist, oder ist es wirklich etwas, was meine Leistung optimiert?
Ich habe da mal eine Frage an dich, und die stelle ich mir eigentlich schon seitdem ich dich kenne, weil du bist ja, was das angeht, also muss man ja wirklich sagen, du bist ja da sehr, sehr diszipliniert. Also, ohne dich jetzt zu loben.
Das wird mir gut tun gerade jetzt.
Ja, ich wollte gerade sagen, es fühlt sich irgendwie komisch an. Aber du bist ja da auch ein bisschen verrückt, und ich glaube, das spreche ich für viele Menschen, die diesen Podcast hören. Ich hab von Leuten gehört, die kriegen PTSD, wenn sie deine Stimme hören.
Noch ein Klimmzug.
Nein, aber...
Das war Leon Beck. Shoutout zu Leon Beck, der hat mir auch geschrieben.
es ist ja bei mir so, ne? Also ich würde mich jetzt im Verhältnis zu meinen Peers auch als sehr, sehr diszipliniert, also ich brauche diese Routine, ich würde mich als sehr, sehr diszipliniert einschätzen, aber ich muss ja sagen, meine Intention, und das sehe ich immer im Sommer, also gerade im Sommer, wenn ich kein Team habe, was mir sagt, wo ich zu sein habe, muss ich das ja alles selber planen. Das heißt, und ich habe Glück, weil ich keinen anderen Job habe, das heißt, ich habe den ganzen Tag, das zu planen, aber es ist trotzdem schwieriger, als man denkt. Also ich muss mein Krafttraining planen, ich muss mein Basketball planen, das ist Logistik, es ist Leute, die das machen für mich. Ich muss Geld bezahlen, kommt ziemlich viel zusammen. Das heißt, das muss ich schon hoch auf die Prioritätenliste setzen. Und ich mache das gerne und ich investiere auch viel Geld da rein, weil ich weiß, von Oktober bis Mai spiele ich für meine Familie, versuche ich so viel, keine Ahnung, es ist einfach mein Livelihood. So, das ist meine Motivation, und deswegen ist es ziemlich einfach, das zu prioritisieren im Sommer. Selbst wenn ich dann am Freitag zu spät komme zum Kino oder was auch immer, zum... Ja. Keine Ahnung, weißt, was ich meine.
Aber bei
dir ist ja das eine ganz andere Situation, weil du betreust ja ganz viele Sportler, aber du musst ja nicht performen. Das heißt, du bist ja sogar noch doppelt crazy. Du bist ja nicht nur diszipliniert, ich weiß gar nicht, wie du das hinkriegst. Also was denkst du dir, warum machst du das? Wo kommt das her? Das ist ja ziemlich tief in dir verankert. Und eine Sache will ich da dazu sagen, und da spreche ich jetzt zu ganz vielen meiner Freunde und Familien, die wissen schon, wen ich meine. Nur weil du das auf Instagram postest und sagst, du hast heute 4x700 Meter Sprints gemacht, du hast ja da auch keinen Bock drauf. Also das kannst du mir nicht erzählen, dass du das geil findest. Das ist Schmerz, den du dir zufügst. Woher kommt das? Warum machst du das? Und wie hat sich das entwickelt? Das würde mich wirklich vom Herzen interessieren.
Also, zum ganz hinten anzufangen, du hast vollkommen recht, ich mache das auch nicht immer gerne. Also Training macht mir auch nicht jeden Tag Spaß.
Das ist scheiße. Ich habe auch keinen Bock, in die Halle zu gehen, jeden Tag im
Punkt.
Sommer.
Punkt. Das muss man schon mal vorne wegnehmen. Also, wenn jetzt Menschen glauben, und das glauben ja Menschen, ja, der hat so viel Spaß dabei und der liebt es zu trainieren und so. Grundsätzlich stimmt das ja. Ich mache wirklich sehr gerne Sport und ich liebe Training. Aber da müssen auch die Bedingungen halt schon stimmen. Ja, wenn ich ausgeschlafen bin, wenn ich gut gegessen habe, wenn kein Stress ist, wenn keine anderen Themen ist, dann macht das alles Spaß. Aber das ist ja nicht jeden Tag im normalen Leben so, dass man da, dass alles perfekt ist. Deswegen brauchst du Disziplin. Genau. Und wo kommt die Disziplin her? Ich glaube, dass ein ganz, ganz wichtiger Faktor dafür ist, bevor man Disziplin entwickelt, sich erst einmal zu überlegen, was will man eigentlich? Wo will man eigentlich hin und was ist sein Ziel? So, und bei dir hast du dich entschieden, einer Berufssportkarriere nachzugehen als Basketballspieler und du willst auf dem Top-Level, das du erreichen kannst, competen. Das tust du. Und deswegen ist es einer der Gründe wahrscheinlich, warum du diszipliniert bist, weil du weißt, ich brauche dieses Training, um da zu bleiben und da weiterhin bei dem Game dabei zu sein. Bei mir ist es so, ich habe mich irgendwann dafür entschieden, dass ich sehr gerne in diesem Bereich arbeiten möchte als Trainer, als Coach. Und betreue, wie du weißt, Privatpersonen, ich betreue Einzelsportler, ich betreue Mannschaften und habe den großen Anspruch an mich selbst, da immer noch auf dem Level mitzuspielen, mitzuarbeiten, mit dabei zu sein, was das Körperliche angeht, wie meine Athleten. Ich möchte nicht der Sportlehrer sein, haben mich hier früher in der Schule schon aufgeregt, wie mit der Jeanshose und der Trillerpfeife daneben stehen und den anderen sagen, wie es geht, sondern ich will, solange es geht, mit dem Moritz Wagner im Kraftraum competen können. Weil ich glaube, ich weiß es, einer der Dinge ist, also einer der Leitsätze ist, practice what you preach, also trainiere das, was du predigst und lead by example. Also führe als gutes Beispiel. Und ich weiß, wie du es ja gerade besagt hast, dadurch, dass ich da das Social Media Game auch mitspiele und ich mache jetzt nicht nur das Video, um da zu zeigen oder dass ich da was gemacht habe, sondern ich mache das tatsächlich darum,
dass... Ja, du bist verrückt, das kann ich so bezeugen. Du bist verrückt.
Dass du das siehst und ich weiß, dass das Athlet, ich sehe ja, wer das sieht und ich weiß, dass die Athleten, mit denen ich zusammenarbeite, das sehen und merken, oh scheiße, der Arne macht da jetzt wirklich gerade Training, und aber wir haben doch heute Nacht nicht so viel geschlafen oder wir sind doch erst spät nach Hause gekommen. Oder also die wissen ja, wie mein Lifestyle dann ist und war und glaube, dass das einfach sehr motivierend ist, wenn man das sieht, dass der alte Mann trotzdem noch ins Studio geht, seine Sprints macht, wie du sagst, seine Läufe macht. So. Und ich möchte einfach körperlich in der besten Verfassung sein, die ich sein kann, damit ich mithalten kann, damit ich dabei sein kann und vor allen Dingen, damit ich weiß, was ich da tue. Also wenn ich dir sage, hey Moritz, mach mal die und die Übung, dann will ich genau wissen, wie sich das anfühlt. Ich möchte das spüren, ich möchte das, weil ich bin ein sehr pragmatisch veranlagter Typ. Ich bin jemand, der weiß oder wissen möchte, wie diese Müdigkeit sich anfühlt, wie der Schmerz dabei ist, wie das Gefühl ist, wenn das in der Lunge brennt und das so ein bisschen nach Blut schmeckt. Das möchte ich einfach.
Bist auch eine kleine Drama-Queen, ne?
Nein, aber du weißt ja, was es ist. Du kannst es ja von keinem erwarten, das zu tun, wenn du nicht selber weißt, in deiner Jeanshose, in deinem Flanellhemd, in der Trillerpfeife, viele, weißt du, das funktioniert nicht, das matcht nicht. Und deswegen glaube ich, so. Und jetzt, wie komme ich in die Umsetzung für die Leute da draußen? Ich glaube, das Allerwichtigste ist, sich als allererstes erstmal bewusst zu sein, was ist mein Ziel und bin ich bereit dafür, diese Arbeit zu investieren? Und das matcht halt oft nicht bei den Leuten ein. Die sagen dann, ja klar, ich würde gerne gesünder leben oder ich möchte gerne fitter sein. So, das ist natürlich sehr allgemein. Und dann sagen, ich möchte jetzt, weiß nicht, 10 Kilo oder 5 Kilo Körperfett reduzieren. Und dann sage ich immer, gut, aber schau mal, das bedeutet ja nur, in Anführungsstrichen, dass du jeden Tag 300 Kalorien Defizit bei deiner Ernährung hast. Und das bedeutet, dass du dreimal die Woche Sport machst. Konsequent über ein Jahr immer am Ball bleiben. Und das, was die Leute halt oder die Menschen häufig dann nicht hinbekommen, weil sie diesen Quick Win haben wollen. Kennst du das? Die sagen dann, ja, erster des Jahres geht's los. Ich mache jetzt 6 Wochen die XY-Diät und gehe jeden Tag ins Gym und dann habe ich meinen Erfolg und dann ist es dann wieder vorbei. Und das ist ja das, was dich unterscheidet. Du lebst diesen Lifestyle 365 Tage im Jahr. Da gibt's Tage, wie du es eben beschrieben hast, wo du mal ein Gläschen Wein trinkst, weil du besonderes Ergebnis erzielt hast oder weil du einfach am nächsten Tag frei hast. Aber du bist immer auf einem hohen Level und nicht nur an manchen Tagen, sondern das ist immer im oberen Bereich. Und das versuche ich auch zu leben, damit ich persönlich leistungsfähig bin, damit ich fit bin. Ich habe es eben beschrieben, ich bin viel unterwegs. Ich sitze nicht im Flieger und spiele Karten, sondern ich liege oft im Bus auf dem Boden und versuche da ein paar Minuten zu schlafen. Aber das sorgt dafür, dass ich halt diszipliniert sein muss, mich vernünftig ernähre, versuche meine Regeneration hochzuhalten, mein Training durchziehe, damit ich leistungsfähig bin, damit ich die Sachen machen kann, die ich machen möchte.
Was ich jetzt nicht so ganz verstehe, ist, warum du so ein Arschloch sein musst, wenn du doch die Sachen selber machst. Warum musst du dann zu deinen Klienten so gemein sein, wenn die da beim 15. Klimmzug krepieren? Und dann machst du bei mir und Franz auch so, dann tust du so, als ob wir irgendwie keinen Sport machen, nur weil ich irgendwie müde bin nach 15 Minuten Standwaage oder keine Ahnung, was wir machen müssen.
Das ist mein persönliches Defizit, ja, dass ich da. Ja,
du weißt doch, wie scheiße sich das anfühlt. Warum musst du mir jetzt so einen reindrücken? Verstehe ich dann nicht. Ein bisschen Empathie wäre doch dann angebracht.
Ich arbeite dran.
Nee, das finde ich sehr interessant. Was würdest du denn Leuten erzählen? Weil ich arbeite in meinem privaten Umfeld sehr viel mit Menschen und ich bin dann auch sehr, ich werde total grantig, wenn Leute sich nicht um sich selber kümmern. Das ist jetzt mein Problem, aber es ist ja mein Beruf und ich sehe mich dann immer in so einer schlechten Situation, weil ich kann ja nicht argumentieren, ja, trainier mal so wie ein Basketballspieler. Es geht ja nicht. Ich weiß ja nicht, wie das 9-to-5-Leben aussieht. Ich kann das nicht nachfühlen. Ich bin nicht in dieser Situation. Deswegen kann ich diesen Routineversuch nicht nachspüren und den Leuten sagen, was sie machen muss. Aber was sagst du denn zu Leuten, die sagen, ja, ich habe die Zeit nicht oder ich finde die Zeit einfach nicht? Also das muss ja auch ganz oft passieren bei dir.
Absolut. Das Zeitthema ist ja tatsächlich, wie du es eben beschrieben hast, eine Frage, wo ist das Thema Training, Fitness, Gesundheit in meiner Prioritätenliste? So, bei dir ist das sehr, sehr hoch. Da wird irgendwie, wie bei den meisten Menschen, wahrscheinlich Familie sein und dann ist es dein Beruf. Und dann kommt zu dem Beruf ja schon Thema Training, weil das ist halt damit inkludiert. Bei mir ist es natürlich auch Familie, das ist Beruf und direkt danach ist es nicht inkludiert, aber ich sehe es auch so halb als mein Job, habe ich ja eben beschrieben. Ich finde das wichtig, dass ich für meinen Beruf fit bin. Ist es da auch angesiedelt. Bei den Menschen, die jetzt einer normalen, in Anführungsstrichen, Tätigkeit nachgehen, kommen ja dann noch Familie, Beruf und dann kommt das Thema Fitness. So, und da empfehle ich immer, also das Mindestmaß an Training, was jeder Mensch machen könnte, sollte, ist meines Erachtens 1% seiner Zeit für Training zu investieren. Dann sagt ihr, ja, 1%, klar habe ich 1%. Ja, okay, 1%. Die Woche hat 168 Stunden, runtergerechnet auf Minuten. Und das in Prozent ist 1% sind ungefähr 100 Minuten. Das heißt, wenn du 1% deiner Zeit investierst, investierst du 100 Minuten in Training die Woche. So, das sind 2 mal 50 Minuten oder 3 mal 33 Minuten oder 35 Minuten, kannst du rechnen, wie du möchtest. So, das hat jeder. Dann wird der alle immer so ein bisschen, ja, weiß jetzt auch nicht so genau. Und dann sage ich, doch, du hast diese Zeit. Und dann kommt mein Totschlagargument, das habe ich diesen Sommer erarbeitet. Du warst dabei, als wir zusammen bei Olaf Scholz in der Bundeskanzlerwohnung waren.
Hast du dem Olaf gesagt, er soll jetzt mal, ich weiß genau, welche Story du erzählst, geil.
So, pass auf, und da, erinnerst du dich, habe ich ja vorher gesagt, schon auf der Fahrt dahin, irgendwas muss ich den fragen, und das Gleiche frage ich auch unseren Bundespräsidenten, und da habe ich mir überlegt, okay, womit rechnet der nicht, und was vor allem die Frage ist ja, mit solchen Menschen, was kannst du mit dem besprechen? Willst du jetzt irgendwie politisch werden? Nein, die wollen ja irgendwie auch eine coole Zeit haben mit dem Weltmeister, irgendwas so halb Privates, was sie jetzt nicht irgendwie blöd erwischt oder sowas. Und dann standen wir da in der Präsidentenwohnung, und ich erinnere mich ganz genau an diesen Moment, wo wir da hochfuhren, und dann hast du ja so eine, es ist ja so eine sehr repräsentative Wohnung, die so total offen ist, wo du so einen super Blick über Berlin hast. Und ich stehe irgendwie so mitten im Raum und er kommt irgendwie durch über den Aufzug hochgefahren und läuft mir in die Arme. Also es war so, ja gut, jetzt stehe ich da so. Also ich war wirklich derjenige, der mit so ein paar anderen, ich war nicht alleine da, aber ich stand so genau repräsentativ da so im Raum. Und dann hat er sich so zu uns gesellt. Und habe ich gesagt, geil, meine Chance zu fragen. Und dann habe ich gefragt, wie seine Morgenroutine aussieht. Weil das finde ich ja einfach total spannend bei so super erfolgreichen Menschen.
Ja, das ist eine interessante Frage.
Erfolgreich und auch mit vermutlich einem gut gefüllten Terminkalender. Und dann
glaubst du?
Ja, also das ist ja für mich so, das ist ja so ein Job, da wirst du ja niemals fertig. Und da weißt du ja, der Tag hat nicht genügend Stunden für seinen Job. So.
Nein.
Also frage ich Olaf Scholz, sagen Sie mal, Herr Bundeskanzler, wie sieht denn Ihre Morgenroutine aus? Dann guckt er mich so an und denkt, was meinen Sie? Naja, also wenn Sie morgens aufstehen, machen Sie dann irgendwie, meditieren Sie dann
das,
irgendwie.
Das darf der denn gar nicht sagen.
Meditieren Sie dann irgendwie, schreiben Sie Journal, machen Sie irgendwie jetzt Stretching im Bett.
Ja, die Grünen haben mich heute schon wieder genervt. So. Kein Bock auf die FDP.
Liebes Tagebuch, ja. Aber der guckt mich wirklich so an, als würde ich irgendwie so fragen, hast du eine Macke? Und dann sagt er, ja, ich stehe auf und dann geht's los. Ich so, ja, okay, aber machen Sie da irgendwie Sport? Und dann wurde er so hellhörig. Ich dachte, ja, Sport, stimmt. Meine Frau hat mich ermahnt, ich soll mehr Sport machen. Ich so, oh, cool. Was machen Sie denn für Sport? Dann sagt er, ja, ich gehe zweimal die Woche laufen. Da habe ich gesagt, boah, ist ja genial. Ich hätte jetzt nicht mit gerechnet, dass Sie das zweimal die Woche machen und schaffen. Sagt er, ja, also ich wollte mit dem Laufen beginnen und dann habe ich mich damit beschäftigt, wie ich in die Umsetzung komme. Und als ich das geplant habe, wurde mir bewusst, dass wenn ich laufen gehe und das draußen machen möchte und nicht auf dem Laufband, dann braucht Olaf Scholz Personenschutz. Der kann nicht einfach wie du und ich in den Stadtwald gehen und laufen, sondern der muss Security haben. So, das heißt, wenn er Security haben will, dann kann er sich nicht einfach überlegen, ich renne jetzt los, sondern da müssen Menschen vorher diese Strecke einmal abchecken und gucken, was ist da los, gibt's da Gefahrenpunkte. Das heißt, die checken vorher ab, wo der langläuft, plus die Personenschützer müssen mitlaufen. So, und wenn die mitlaufen, müssen die eine Turnhose dabei haben. Ja, die müssen eine Turnhose, den Turnbeutel mit den Schuhen dabei haben. Das heißt, der muss es ankündigen und muss einen Termin machen. So wie du weißt, dass du morgen um XY Training hast, hat der Olaf auch Training am nächsten Tag um XY und trägt das in seinen Kalender ein. Und dadurch, dass er seinen Kalender einträgt, hat er für sich einen total wichtigen Punkt. Er bleibt accountable, weil wenn er am nächsten Tag seinen Personenschutz anruft und sagt, hey Leute, ich gehe doch nicht rennen, bleibt mal zu Hause, ihr könnt eine Stunde länger schlafen, da fühlt er sich schlecht. Das hat er auch so gesagt. Ich habe keine Lust, meinen Personenschutz zu versetzen, dass die dann da stehen und auf mich warten müssen. Deswegen schafft er es, ins Training zu gehen und zu laufen. Und das ist so genial. Also das Einfachste ist, setz dir ein Ziel, zweimal die Woche 50 Minuten, such dir einen Accountable Partner, such dir jemanden, der mit dir gemeinsam läuft oder Yoga macht oder Fitness macht und mach einen festen Termin in deinem Kalender. Und schon hast du es. Warum lachst du denn da?
Stell dir mal vor, du läufst morgens durch den Tiergarten um 7 Uhr und siehst den Scholz mit dem Lindner und der Baerbock schon durch den Garten joggen.
Das hat er mir nicht verraten, ob das seine Trainingspartner sind, aber
die auf Ampel jeden Fall ist back. Ganz kurz, kleiner Kommentar zu dieser Story. Wie lieb muss denn seine Frau ihn haben, wenn sie bitte, der muss ja gar keine Zeit haben. Ne? Der Typ ist ja wahrscheinlich nie zu Hause. Wenn die ihm sagt, er soll mehr Sport machen. Hey, Olaf, sei mal bitte noch weiter weg. Noch öfter.
Sei noch weiter weg, schlaf noch weniger, aber geh bitte zweimal die Woche rennen. Ja, auf jeden Fall, um jetzt deine Frage zu beantworten, wie du das in deine Familie reinkriegst und wie du das Menschen dazu motivierst. Also diese 1%-Regel halte ich für einfach super, lässt das Ganze super sichtbar werden, weil jeder diese 100 Minuten in der Woche Zeit hat. Der zweite Punkt ist, such dir einen Trainingspartner, also such dir einen Accountable Partner, das kann ein Familienmitglied sein, das kann ein Kumpel sein, verabrede dich mit dem, mach eine Zeit aus, wenn du dabei bist. Und ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich liebe das ja, Ziele aufzuschreiben und auszusprechen. Warum? Es ist natürlich etwas anderes, wenn ich mir selbst in meinem Kopf überlege, ja, okay, ich gehe jetzt irgendwie zweimal die Woche laufen oder mache zweimal die Woche Sport. Aber wenn ich das Ganze einmal für mich aufschreibe, durch den physischen Akt des Aufschreibens, wird das Ganze für mich sichtbar. Ja, ich visualisiere das. Plus, deswegen ist Social Media immer so geil, wenn man da tolle Ankündigungen macht, da muss man es auch durchziehen. Sprich es aus.
geht, ne? Also die einen nehmen das weniger ernst.
Stimmt. Aber wenn du es aussprichst zu deinem Kumpel und sagst deinem Freund oder deiner Freundin oder deinem Lebenspartner, warum immer, hey, mein Ziel ist es, ich werde ab sofort 2x die Woche joggen gehen, das dienstags und donnerstags um 7 Uhr morgens oder 18 Uhr abends, dann hast du ja einen ganz anderen Druck, einen ganz anderen Pressure. Das ist ja auch einer deiner Vorteile. Du als Berufssportler musst halt zu einer bestimmten Zeit competen. Da gibt es keine Ausrede. Ja, bei mir als Hobbysportler ist es egal, ob ich das Sport oder nicht mache. Aber bei dir ist nochmal ein Unterschied. Aber ich glaube, das sind so drei Hacks, wie du es schaffen kannst, mehr Disziplin, mehr Rhythmus da reinzubekommen, wenn du das aber auch mit deinem Ziel vereinbart hast.
Ich finde, um diesen Monolog jetzt mal kurz abzuschließen von dir, ich finde, eine Sache, die ich da gerne hinzuzufügen hätte, ich finde, bei allem, was du sagst, ja, es sollte wirklich nicht, also die Prämisse ist ja immer, du hast nur einen Körper. Also es ist wirklich dein gesamtes Leben, du hast nur einen Körper. Und wenn du dich, das ist bei mir immer, das als ich das verstanden habe, dann war es auch einfach im Sommer, wenn ich im Mai irgendwie Liegestütze gemacht habe, um mich zu konzentrieren, das zu machen, weil noch eine andere Geschichte, dieses Gefühl der Kontrolle über sein eigenes Leben, das macht süchtig. Also, und das klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch, aber ey, ich setze mich hier jeden Trainingstag morgens, wir haben hier so einen Cold Plunge, setze ich mich da 2,5 Minuten rein. Ist wahrscheinlich auch einfacher in Orlando, wenn es morgens schon 25 Grad sind und die Schmetterlinge mir über den Kopf kreisen. Aber es ist trotzdem nicht geil. Ich wach auf und ich habe Angst vor dem Ding. Aber danach fühle ich mich wie ein junger Held, einfach weil ich weiß, ich habe es trotzdem gemacht. Und ich habe direkt mit einem Sieg gestartet den Tag. Und diese Kontrolle, ich schwöre den Leuten, das überträgt sich auf alles, was sie machen im Leben. Ich weiß nicht, ich glaube, du siehst das ähnlich. Also das sind wirklich so Sachen, das macht süchtig. Also da will man immer mehr.
Versetz dich mal zurück in Situationen, wenn wir mit der Nationalmannschaft reisen und wir morgens Training haben. Wie ist dann meine Energie?
Ja, du bist ja schon seit 4 Uhr wach und manchmal machst du auch ein bisschen Show. Also, aber das muss man ja bei dir auch mal sagen, ne? Das habe ich ja in diesem Video schon mal gesagt. Wenn wir um 1.30 Uhr Krafttraining haben, dann meckerst du rum, weil du halt todmüde bist.
Nein, das ist nicht wahr.
Dann bist du richtig zickig, Alter. Und dann gehst du mir richtig auf den Keks, weil du seit 12 Stunden wach bist, während die anderen gerade aufgestanden sind.
Also das ist einfach nicht wahr, Moritz. Aber ist auch egal. Ich wollte damit sagen, wenn ich morgens deine eigenen Sachen, deine Routinen abgearbeitet hast, die Dinge, wie du sagst, win the morning, win the day. Also wenn du den Morgen in deiner Hand hast, deine Dinge abarbeitest, das ist ein überragendes Gefühl, wenn du da nicht in direkt so einen Hustle-Modus kommst und dem Tag hinterher rennst. Kann ich nur jedem empfehlen, sich da seine eigenen Routinen aufzubauen, die einem gut tun, die einem dabei helfen.
Ja, vielleicht haben wir ja ein paar Leute bewegt dazu, jetzt mit Olaf Scholz laufen zu gehen.
Ich habe eine Frage, Moritz.
Hau raus.
Ich habe eine Frage, weil ich habe was bei Social Media entdeckt. Und zwar ist jetzt ja eure Saison wieder gestartet und da wurde mir ein Video ausgespielt von den Orlando Magic, dass ein gewisser Franz Wagner vor dem Training von der Mittellinie auf den Basketballkorb werfen durfte und mit dem Hintergrund, dass wenn er diesen Wurf trifft, das Training ausfällt. Jetzt wissen wir ja alle, dass der Franz das schon mal gemacht hat, von der Mittellinie zu schmeißen und er das kann. Und auch in diesem Video sieht man, der trifft den Wurf. Und jetzt meine Frage, ich sehe dich danach wild durch die Halle rennen und dich total freuen. Ist das Training wirklich dann ausgefallen?
Du kannst das Video nochmal angucken und am Anfang des Videos steht Kentavious Caldwell-Pope, einer unserer älteren Spieler, noch in der Halle. Als die Kamera zurückschwenkt, ist der schon längst im Locker-Room. Also um deine Frage zu beantworten, ja, wir sind alle nach Hause gegangen. Also ich habe dann halt mein Krafttraining gemacht, aber es war kein Basketballtraining, sondern jeder hat so ein bisschen sein eigenes Ding gemacht und mir kam es tatsächlich ziemlich recht. Also wir haben kein Training gehabt.
Wie kam es dazu?
Naja, das ist jetzt wieder Kategorie Wein trinken. Man muss diesen Rhythmus auch mal unterbrechen, weil weil wir waren jetzt 3 Wochen im Training Camp. Irgendwann kann man sich auch nicht mehr sehen. Man kann nicht die gleichen Sachen ständig machen. Also so funktioniert es einfach nicht. Da hat man keinen Bock mehr irgendwann. Und Coach Mosley hat gesagt, wenn Franz von der Mittellinie trifft, davon ausgehend, dass das natürlich nicht macht, weil es ist natürlich ein sehr, sehr schwieriger Wurf, scratchen wir Training heute. Und Franz hat das Ding reingeschmissen.
Aber wieso Franz? Also warum hat Franz den Werfen?
Das war einfach willkürlich. So. Ich würde auch sagen, das ist in meiner NBA-Karriere bestimmt schon 10-12 Mal passiert. Natürlich hat noch nie jemand getroffen. Aber solche Sachen gibt es ab und zu mal.
Ihr seid einfach dann so zum Training gekommen, auf den Platz gewatschelt und dann hatte der die Idee, hier, wirf mal drauf, wenn du triffst, ist vorbei.
Ja, wir hatten Training angefangen mit einer Filmsession. Dann sind sind danach rausgekommen und dann hat Mosley gesagt, wenn du triffst, ist kein Training. Und dann drückt Franz das Ding rein. Und wie man sieht, waren wir alle sehr, sehr happy. Und sind wir nach Hause gegangen. Und lustige Story dazu, am nächsten Tag haben wir für Geld geworfen. Und rat mal, wer da getroffen hat.
Ja, wohl nicht du.
Doch, Digga. Habe ich mir schön Taui abgeholt. Aber den habe ich dann an die Interns.
Bitte was?
Ja,
$1,000.
Ja.
Wer legt die da hin? Der Coach?
Ja.
Cash?
Ja.
Wow.
Ja.
Wow.
Naja, es gibt so ein Feinsystem. Also, wenn man zum Beispiel bei in Spielen dumme Fehler macht, wenn James Harden zum Beispiel seine Pull-Through mit den Armen macht und man reingrätscht mit den Armen und ihm 2 Freiwürfe schenkt oder bei einem Shotfake dumm springt bei DeMar DeRozan und dem 2 Freiwürfe schenkt oder keine Ahnung, dann schuldet man dem Associate Head Coach einen Huni und da staut sich natürlich das eine oder andere Geld an. Und das kann man auch zurückverdienen mit Charge-Taking zum Beispiel, Offensiv-Fouls annehmen oder halt von der Mittellinie treffen. Und dazu muss ich ganz kurz sagen, ich bin bei solchen Spielen immer, und deswegen werden meine Teammates, wenn die das jetzt auch hören, lachen, ich bin immer der Grottigste. Ich werfe immer übers Backboard, aber an dem Tag habe ich gewonnen.
Also ich erinnere mich an viele Würfe von der Mittellinie im deutschen Basketball-Sommer. Also meistens nimmst du gar nicht teil, weil es eh keinen Sinn macht.
Ich hab danach eh nur schlechte Laune. Aber ja, und das, den habe ich natürlich dann, weil ich natürlich so kommunistisch wie ich bin, direkt verteilt an die Interns, die uns da helfen. Wir haben ja 1000 Jungs, die da rumrennen, die überhaupt gar keine Kohle machen und uns
voll cool
den ganzen Tag Video zusammen cutten.
Da freut man sich richtig.
Ja.
Und damit letzte Frage dazu?
Ja,
letzte Frage dazu. Der Trainer, wie hat der reagiert? War der dann sickig? Also war der so richtig so genervt, weil er eigentlich trainieren wollte, weil er viel vorhatte für die Einheit? Oder was hast du in seinen Augen gesehen?
Gute Frage, aber am nächsten Tag war Training auf jeden Fall anstrengender. Das kann ich dazu sagen. Mhm. Also er hat safe was da noch reingedrückt. Er hat safe 2 Sachen reingedrückt. Irgendwo hat es ihn, glaube ich, schon gestört.
Ich kenne solche Spiele nämlich aus meinem Athletiktraining und das macht man ja immer so, ja, wenn du das und das, dann machen wir das doch nicht. Und es ist als Trainer Horror. Ich finde es so ätzend, weil ich denke, nein, wir wollten das doch noch machen. Voll geil. Wir wollten doch noch die 400-Meter-Läufe machen. Das ist doch total cool, dass wir die machen. Also ich kann den nachvollziehen, aber er muss dann durchziehen, das ist das Wichtigste.
Er hat es durchgezogen und es war auch eine Phase mit 4 Trainingstagen in Folge, also es war jetzt nicht so schlimm, kriegen wir schon hin. Okay. Wir wollen ja in unserem Podcast auch ab und zu mal, um jetzt die schlechteste Transition aller Zeiten zu gestalten, wir wollten in diesem Podcast ja auch Sportler shoutouten, wie sagt man das auf Deutsch? Ich kann gar kein Deutsch mehr sprechen. Eine Plattform geben über Sportler reden, die vielleicht in Deutschland nicht die verdiente Aufmerksamkeit genießen. Und da wollte ich dir erzählen, ich weiß nicht, ob du WNBA schaust, aber die New York Liberty sind WNBA Champion geworden letzte Woche. Und vielleicht ist das jetzt, wenn dieser Podcast rauskommt, auch schon 2 Wochen her, aber es ist trotzdem worth shouting out, gerade weil wir 2 deutsche Mädels im Team haben, die auch mit uns im Olympischen Dorf waren und auch toll gespielt haben. Und ich war wirklich diese Playoffs locked in. Ich habe mich sehr, sehr gefreut. Die Leonie Fiebig hat unglaublich gespielt in den Playoffs. Hätte meiner Meinung nach auch Sixth Man of the Year gewinnen können. In der Saison, oder Sixth Man of the Year Award, müssen wir eigentlich anders nennen, ne?
Wie heißt das dann? Ist das jetzt richtig? Das kann ja auch nicht sein.
Ne, das müssen wir nochmal recherchieren. Eigentlich Quatsch. Also müssen wir also, kurz mal anrufen bei der WNBA.
WNBA steht für
Women's NBA, Women? National Basketball Association. Okay. Niara hat aus Berlin hat sich verletzt dieses Jahr und ist wiedergekommen und hat ein Spiel 5 in New York gespielt. Out of her mind. Berliner Mädchen, gleicher Jahrgang, glaube ich, wie mein Bruder. Also Niara und Satu. Kennt man natürlich, sind aus Berlin und fand ich krass. Ich weiß nicht, wenn WNBA Championship einfach gewonnen in New York und das war eine krasse Stimmung. Also muss man wirklich sagen.
Das, die haben in Game 5, also spielen die Best of 5?
Genau, die spielen Best of 5 Series, die spielen im Sommer, weil wir doofen Männer das ganze Jahr über spielen die im Sommer. Mhm. Das haben sie wirklich gut gemacht, haben eine tolle Playoffs gespielt und haben die Lynx in 5 Spielen besiegt, ja.
Das ist ja richtig dramatisch da mit dem entscheidenden Game 5, oder? Das ist ja sportlich gesehen das Beste, was es gibt.
Vor allen Dingen, ja, das Spiel an sich war leider nicht schön, also gefühlt gar nichts getroffen, aber darum geht's ja dann letztendlich auch nicht. Aber Niara, was die da für eine Show abgezogen hat, also man muss sich das so vorstellen, Niara hat Spot Minutes gespielt in den Playoffs zu Beginn und ist dann reingekommen. Also das ist ja mit der schwerste Job, den es gibt in jedem Team, nicht zu wissen, wie viel man spielt und abhängig vom Flow des Games halt Anteile kriegen oder nicht, und trotzdem immer ready sein. Das ist ja in jeder sportlicher Konstellation das Schwerste, was es gibt. Und die ist da reingekommen und die hat in einem 3-Minuten-Span keinen einzigen Fehler gemacht, alles richtig gemacht und hat so gezockt. Ich glaube, die hat 11 Punkte gemacht und die gesamte Arena hat Sabali, also die hat sich eine Statue verdient da in Brooklyn. War wirklich toll, da haben wir uns wirklich ganz toll gefreut. Es muss ein krasses Gefühl sein, kann ich anders sagen.
Wenn du sagst, von der Bank zu kommen, ist das Schwierigste, wenn man nicht weiß, wie viel man spielt.
Ja.
Das ist ja auch ein bisschen der Job von Moritz Wagner, oder?
Ja, aber ich damit meine ich jetzt gar nicht, ich bin ja schon, ich weiß ja schon genau, wann ich reinkomme, ne? Ich weiß ja auch, wie das Spiel läuft, wenn ich drin bin. Also es ist ja schon eine ganz klare Rolle, die da definiert ist mittlerweile. Was ich eher meine, ist dieses Gefühl, nicht zu wissen, inwieweit man reinkommt, inwieweit man wichtig wird, und für andere zu spielen und trotzdem immer ready zu sein. Das ist ja, ob das in jeder Sportart, im Teamsport, das ist ja das Schwerste überhaupt. Ja. Gerade über einen längeren Zeitraum. Und dann in so einem Spiel so zu performen, da muss man schon also mental sehr, sehr right sein, um das so hinzubekommen. Riesen Shoutout an Niara. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, was du davon hältst, aber ich habe jetzt die Playoffs wirklich intensiv geschaut. Ich habe die These, dass sich Frauen besser konzentrieren können als Männer im Sport oder im Basketball. Ich weiß nicht, ob das eine kritische These ist, aber ich geb dir auch ein Beispiel. Ich habe 2 Beispiele. Erstens, ich bin davon überzeugt, dass man das an den Freiwurfquoten nachschauen lesen kann. Es gibt mehrere Frauen, die in der WNBA irgendwie in den hohen 90ern werfen, Prozentquote. Das findest du bei den Männern nicht. Absolut nicht. Und dann mein zweites Beispiel ist, wenn ich einen Dreier treffe, ja, zack, mache ich ja auch ab und zu, dann drehe ich mich um, mache irgendwelche Signs, rede Shit, fühle mich wie der geilste Typ. Wenn die Leonie Fiebig einen Dreier reindrückt, was sie übrigens deutlich mehr macht als ich, emotionslos, die rennt nach vorne, die rennt nicht nach hinten, die rennt nach vorne zu ihrer zum Verteidiger und verteidigt direkt die offensive Spielerin wieder. Es ist mir wirklich aufgefallen und ist direkt, ich weiß gar nicht, wie ihr Gehirn funktioniert, die wirft, die trifft und ist direkt im Weitermachen. Ich weiß gar nicht, wie das gehen soll. Also, ja, keine Ahnung, ob du das...
Ist die NBA also eine Showliga, ja?
Ja, absolut.
Du machst mehr Show.
Absolut.
Ja, ist interessant.
Auch weniger Gemecker mit den Schiedsrichtern. Also ich muss wirklich sagen, ich war bei einem der Spiele, 19.000 Menschen, fast 19.000 Menschen in Brooklyn in der Barclays Arena. Deutlich mehr als bei den Nets. Geilere Stimmung, also war auch Playoffs, aber du weißt, was ich meine. Und ich habe wirklich so, das sind ganz viele junge Menschen da gewesen. Da habe ich wirklich gedacht, so, wenn ich irgendwann mal in Brooklyn lebe, in meiner Fantasiewelt und Kinder habe, dann bringe ich sie zum Liberty-Spiel. Das war wirklich eine tolle Erfahrung.
Und gehen dann da andere Menschen? Also sind da mehr Familien oder mehr Kinder oder mehr Mädels auch? Oder wer ist dann da in so einer Halle?
Das ist eine gute Frage. Ich bin, ich weiß jetzt nicht, ob man das so pauschalisieren kann, ehrlich gesagt.
Nein, natürlich nicht, aber hast du nicht gesehen. Also ist dir nicht aufgefallen, dass da jetzt mehr Kinder waren, mehr Familien war, weil es irgendwie ein bisschen zugänglicher ist?
Ist mir schon aufgefallen, dass die Stimmung irgendwie angenehmer war. Ich weiß aber nicht genau, woran es liegt und will irgendwann was Falsches sagen. Es kann auch einfach an der Logistik liegen. Aber es war wirklich, also ich bin hooked. Es war wirklich beeindruckend.
Wenn jetzt, also dieses, du hast ja eben gesagt, die spielen im Sommer, damit das nicht kollidiert mit der Herren-NBA-Saison. Eine Sache, die ja auch, glaube ich, für viele Spieler normal ist, dass sie noch nebenbei in einer oder danach, nach der NBA-Saison, in einer anderen europäischen Liga spielen. Ist das?
Ja. Naja, es ist verrückt. Also, das, was die Mädels da abziehen, ist verrückt. Die gehen dann in andere Länder und spielen Euroleague oder andere Ligen, wo sie halt mehr Geld machen.
Was verdient man denn in der WNBA? Also mein
Verdienst. Ich glaube, Top-Verdienerin, lass mich lügen, sind nicht viel mehr als 250.000 im Jahr oder pro Saison. Also es ist lächerlich, es ist ein Witz. Natürlich sind es viel weniger Spiele, aber es hat damit natürlich gar nichts zu tun. Es ist natürlich, ich sag mal so, ich bin so hooked, das hätte ich so viel Geld, dass es mir egal wäre, würde ich in die WNBA, in ein Sportteam investieren, weil es ist ganz klar ein up-and-coming Business, was, also, es ist toll, toll mit anzusehen, hat riesen Spaß gemacht.
Ja, das verstehe ich, aber man könnte ja auch damit argumentieren, es ist ja immer eine Frage von Aufmerksamkeit. Also, warum verdient ihr so viel Geld? Weil es sehr, sehr viele Menschen halt schauen und sich gut vermarkten lässt und die Einschaltquoten hoch sind, die Hallen sind voll. So, das ist ja dann wahrscheinlich bei der WNBA noch nicht der Fall, oder? Da wird es ja wahrscheinlich eine Diskrepanz geben und deswegen auch kein Geld da ist wahrscheinlich, oder? Was
die ja, ich gebe dir da zum Teil recht, aber es ist ja auch immer so ein bisschen die Frage, es ist eine sehr interessante Diskussion. Also ist aber auch so ein bisschen so Henne und Ei, ne?
Ja, klar.
Wo man die Energie halt hinlegt, so. Und also an Zuschauern kann es nicht sein, da waren 18.000 Leute in der Halle. Ich kann verstehen, wenn Leute sagen, es ist nicht so athletisch und so, aber dafür ist es strategisch einfach viel anspruchsvoller. Also wenn ich einem Kind Basketball beibringen will, dann hilft es mir nicht, wenn ich ihm sage, ja, guck dir mal hier LeBron James an, wie er über 5 Leute rüberspringt, sondern gucke ich mir an, wie die Las Vegas Aces versuchen, Breanna Stewart aus dem Post rauszunehmen oder strategisch irgendwie scoren zu können. Also es ist ein ganz anderes Spiel und es ist so ein bisschen so, dieses Argument zu sagen, ja, es ist weniger aufmerksam. Natürlich gibt es einen anderen, ist der TV-Deal anders und dadurch, da kommt das größte Revenue her. Also aber das wird auch neu verhandelt und ist auch eine viel jüngere Liga. Also ich freue mich total über die Entwicklung und ich bin nächsten Sommer, gucke ich mir mehr Spiele an, bin ich 100%. Ich bin jetzt Liberty-Fan, offiziell. Mein Bruder macht mich immer lustig über meine ganzen Fandoms, aber ich bin Liberty-Fan.
Okay. In eurer Liga ist es ja jetzt zu Beginn der Saison zu einem Highlight gekommen, zumindest was die Medien angeht.
Ich bin mal gespannt.
Also ist bei mir angekommen. Da hat ein sehr bekannter Spieler mit seinem Sohn jetzt sein erstes Spiel gemacht und zusammen auf dem Parkett gestanden.
Das ist verrückt.
Und dabei habe ich mir die Frage gestellt. Ich kenne ja deine Eltern auch und ich kenne ja auch deinen Vater Axel Schulz. Und ich habe mir die Frage gestellt, wie das wohl für dich wäre, wenn du auf einmal bei Axel Schulz auf dem Parkett aufdribbeln würdest.
Oh mein Gott. Also erstmal, bevor ich diese Frage beantworte, ist es ja verrückt. Also wie ein Athlet so erfolgreich, so lange, so gut sein kann, dass er jetzt einfach mit seinem Sohn auf dem Parkett spielt, dass sie jetzt zusammenspielen, ist ja nochmal eine ganz andere Geschichte, aber dass die einfach parallel aktiv sind, das ist, also wenn man sich das reinzieht, das ist unglaublich, da kann man sagen, was man will, das ist einfach, das ist sehr, sehr, sehr einzigartig. Um auf seine Frage zurückzukommen, ja, auf gar keinen Fall, ne? Also ich weiß noch als kleines Kind, meine Eltern sind beide Mediziner gewesen, meine Großeltern auch, meine Opas beide. Und ich wusste von klein auf, ich weiß noch dieses Gefühl, nee, alle sind irgendwie Ärzte hier, ich habe darauf gar keinen Bock. Also wenn mein Vater Basketballer gewesen wäre, dann wäre ich wahrscheinlich Arzt geworden.
Aber ich finde das auch, also wenn man sich da mal wirklich reinversetzt in Situation, kann ich ja die Situation vom Papa total verstehen, dass der sagt, hey, ich bin hier einer der Größten und ich bin einer der Besten und toll und jetzt kommt mein Sohn und ich habe die Möglichkeit mit meinem eigenen Sohn nochmal in der besten Liga der Welt auf dem Parkett zu stehen. Total Haken dran, kann ich verstehen. Aber als der Junge, als das Kind mit seinem Papa im gleichen Team zu spielen und dann da, also bitte, das ist ja, ich weiß nicht, ob ich das wollen würde,
tough. Ja, ich weiß auch nicht, ich habe da auch natürlich eine ziemlich starke Meinung zu. Also ich glaube, es ist nicht alles Gold, was glänzt. Und ich glaube auch nicht, dass es unbedingt nur einfach ist für den Kollegen James Jr. That being said, darf man nicht vergessen, er spielt in der NBA, er macht einen Haufen Kohle und es ist ein geiler Job. Also das darf man auch nicht immer vergessen, aber ich stimme dir dazu. Ja. Ich stimme dir dazu, mein Lieber.
Moritz, eine wichtige Sache, bevor wir jetzt hier gleich auch zum Abschluss kommen. Dieses okay. Mit dem Moritz und Mo. Erklär mir mal deinen Trigger da. Was ist da los? Ich habe es überall gelesen, du möchtest nur noch Moritz genannt werden und da muss ich aufpassen. Jedes Mal, wenn ich mit MO starte, dann bin ich direkt so Moritz. Also warum möchtest du nicht Mo genannt werden, sondern möchtest du Moritz genannt werden?
Naja, ich nenne dich ja auch nicht Arr. Also es ist so ein bisschen so der Grundgedanke. Erstmal finde ich es gut, dass die Community dich darauf hinweist.
Ja, ich bin tausendmal darauf hingewiesen worden. Es tut mir leid, entschuldige mich für jetzt und für die Ewigkeit. Ich werde dich weiterhin Mo nennen, sorry.
Ist jetzt zum Glück kein Videopodcast, aber für alle Zuhörer, ich balle beide Fäuste in die Lüfte. Mhm. Der Grund, warum ich mich Mo nenne in Amerika, ist ja eigentlich nur, weil die Amis Moritz nicht aussprechen können. Das ist der einzige Grund. Und irgendwann hat mich meine Oma dann auch Mo genannt und da habe ich gesagt, nee Oma, du kannst Moritz sagen und du lässt es auch dabei, ich bin Moritz. Das ist hier eine Ausnahmesituation für die Amis. Also ist jetzt mich nicht übertrieben wichtig, aber ja, ich finde es gut, dass du korrigiert wirst.
Ich werde darauf versuchen, Rücksicht zu nehmen.
Ja, aber ich finde es gut, dass die Community engaged mit uns. Das finde ich toll. Das macht Spaß.
Und dann habe ich noch eine für mich absolute Highlight-Geschichte, über die freue ich mich schon seit Tagen, dass ich diese Geschichte erzählen kann. Und da freue ich mich ja, habe ich ja zu Beginn gesagt, viele Fragen, Anmerkungen, Ideen, auch Lob, total geil reingekommen. Und mein Lieblingsfeedback habe ich hier auch auf meinem Telefon visuell vor mir. Die Nachricht ist 11 von 10 Punkten. Geil, vielen Dank. Dann darunter so ein Emoji, wo sich so zwei die Hände geben. Und dann, ich lese vor, Zitat. Auch wenn ihr auf dem Cover, Klammer auf, vor allem Mo, Klammer zu, ein bisschen gruselig ausschaut, kommt ja auf die inneren Werte an. Moritz, ich habe gelacht, Tränen gelacht, folgenden Grund. Ich muss das jetzt erzählen. Also, im Zuge der Entstehung unseres Podcasts haben wir uns ja überlegt, also kommt ja immer die Frage auf, was macht man eigentlich für ein Cover? Ja, und dann kam schnell der Gedanke, es gibt ja dieses Bild von dir und deinem Bruder in der Eistonne und dann gesagt, das könnte doch das Cover sein, wir tauschen den Franz einfach gegen den Arne aus und setzen den da in den Pool. Aber davon gibt's ja kein Bild. Das heißt, aus dem Bild ist schnell so ein Comic-Gedanke entstanden, dass wir da zwei Comic-Figuren reinsetzen und dieses Bild machen. So, und dann gab's einen coolen Grafiker von den Podstars, vielen Dank dafür, der hat begonnen, das mal zu dribbeln. Und dann hat er am Anfang das sehr, wie sagt man, das war sehr abstrakt gemacht. Und das sah ein bisschen wild aus. Ich fand es eigentlich ganz cool.
War aber lustig.
War lustig, aber Moritz fand es schon nicht so gut. Da direkt gesagt, nee, so. Da hat er.
Ich war zu eitel.
Du warst zu eitel. Da hast du ein paar Sachen reingeschickt, wie es aussehen soll. Und dann haben wir uns immer mehr dem Cover genähert, so wie es jetzt aussieht. So, und immer kam so, also wir haben eine WhatsApp-Gruppe mit dem Grafiker, mit dem Aufnahmeleitung. Und da hast du dann nicht mehr so viel reingeschrieben. Du hast mir immer direkt geschickt, so, hey, ich sehe scheiße aus, meine Frisur sieht scheiße aus, ich sehe alt aus, ich sehe fett aus, so. Dann hab ich gesagt, ja, okay, wir dribbeln das hin.
Und dann ganz kurz, das muss man auch dazu sagen.
Nein.
Ich habe immer meine Mutter gefragt, ob ich das so aussehe. Und sie hat immer gesagt, nein, du siehst irgendwie so dick aus um die Halspartie.
So, und dann schreibst du noch was, ja, dann formulier das doch mal, Moritz, und schreib das mal in die allgemeine Gruppe rein. Und du hast dann so in die allgemeine Gruppe reingeschrieben, ja, hey Leute, ich sehe irgendwie so ein bisschen dick aus und meine Ohren, ja, so. Und dann hat einfach die liebe Joyce einfach nur ein Foto. Ohne Worte. Das Foto, das sie als Beispiel dafür genommen haben, in die Gruppe geschickt und gesagt, ja, Moritz, wir haben einfach dieses Foto genommen, das abgepaust, das ist 1:1. Das ist 1:1 das Cover.
Sie hätte auch einfach schreiben können, Moritz, du bist halt einfach hässlich.
Ich habe Tränen gelacht, als sie dieses Bild reingeschickt hat und einfach nur gesagt, ja, wir haben das Foto einfach nur abgepaust. Und das ist 1:1 so.
Und das Foto ist auch einfach vom August. Also es ist sehr, sehr recent. Und dann waren auch alle Waffen, ich wurde entwaffnet. Also dann war ich auch okay mit dem.
Das ist
mit dem,
so lustig.
Ja, dann war ich auch okay mit dem Cover, aber es ist auch super geworden.
Also an den lieben Kommentator, das sind leider wir, so sehen wir tatsächlich leider aus.
Ja, es tut uns leid. Deswegen ist ja auch ein Podcast und keine Fernsehsendung.
Genau. Also ich liebe das Cover, ich finde es überragend. Ich finde, du siehst überragend auch aus, so wo danke, auf ebenfalls. Dem Cover als auch in real. Und ja, absolutes Highlight. Und trotzdem nochmal der Aufruf an alle da draußen. Schickt uns weiter gerne, was ihr denkt, was ihr hören wollt. Ich glaube, wir haben uns heute ja auch schon da sehr viel an den Fragen orientiert und an den Wünschen orientiert. Und ja, das ist sehr viel wert.
Ja, ich habe Bock drauf. Können auch mal so ein bisschen Out-of-the-Box-Sachen erzählen. Ne? Nicht, dass der Arne die ganze Zeit über seine Routine hier plappert. Nee, aber wirklich, es macht großen Spaß und ich freue mich auf mehr.
Ich freue mich auch auf mehr.
Und ich gehe jetzt mal in die Haie. Es ist hier 2:30 Uhr mitten in der Nacht. Mein Bruder schläft schon. Morgen geht's nach Chicago.
Ja, dann gute Reise. Ich starte jetzt in den Tag, ziehe mir jetzt den zweiten Kaffee und dann geht's ab.
Alles klar, mein Lieber. Mach's gut. Schönen Tag dir.
Dir auch. Gute Nacht. Tschö. Ciao, ciao. Tschö.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.